Zunächst mal möchte ich Asi danken für die Einladung. Es ist für mich eine ganz besondere Freude, weil es mich dahin zurückführt, wo ich selber 5 Jahre gelebt habe. Ich bin 1999 nach Zürich gekommen und habe 5 Jahre in Zürich gelebt. Ich bin auch immer noch Gemeindeglied der Krami und habe in Zürich eigentlich eine ganz entscheidende Zeit meines Lebens verbracht. Nicht nur, dass ich mein Studium abgeschlossen habe und dann die ersten Schritte im Beruf gegangen bin, sondern es war auch, wie ihr gleich hören werdet, in meinem ganz persönlichen Leben und Glaubensleben eigentlich die wichtigste Phase. Und das, was wir heute miteinander betrachten wollen, das hat ganz viel damit zu tun. Das Motto dieser Tagung ist ja aus Apostelgeschichte 4, Vers 20 entnommen. Und dort heißt es, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und so ist es auch bei mir selber. Das, was in den letzten 10 Jahren in meinem Leben passiert ist, das ist so einschneidend gewesen, dass es für mich unmöglich ist, da nicht drüber zu sprechen. Und das habe ich schon an verschiedenen Orten gemacht, noch nie vor so vielen Leuten. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber es ist ja nicht das, was ich sage, sondern was Gott uns sagt. Und für mich ist jede Predigt auch immer etwas, wo ich Gott höre, wie er zu mir predigt. Ja, weil das, was ich sage, ja nicht alles hier wortwörtlich aufgeschrieben ist, sondern Gottes Geist wird uns auch hier führen. Und Gott tritt uns heute Morgen entgegen und gegenüber mit einem Wort. Und das finden wir in Jeremia 29, Vers 11. Und wir können es ruhig aufschlagen, weil es so ein wichtiges und wunderschönes Wort ist. Jeremia 29, Vers 11. Dort sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Da ist kein Zweifel, wie Gott dich sieht. Er sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott möchte dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das ist ganz wichtig, weil oftmals in unserem Leben haben wir das Gefühl, da ist keine Zukunft. Da ist keine Hoffnung mehr. Wo wir keine Hoffnung haben, da sieht die Zukunft nur noch dunkel aus. Und auch in meinem Leben gab es diese Phase, wo ich das Gefühl hatte, für mein Leben, da sehe ich keine Zukunft. Das Leben, in meinem Leben war ich wie in eine Sackgasse gekommen. Und ich weiß nicht, wie es mit dir steht. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen gerade stehst. Vielleicht bist du in deinem Leben auch an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß eigentlich nicht so genau, wie ich von hier weitergehen soll. Ich bin irgendwo im Moment an Grenzen gestoßen und es gibt noch nichts, was mich über diese Grenze hinweghebt. Vielleicht bist du jung. Du bist an dem Punkt, dass du sagst, ja, was will ich eigentlich im Leben? Was ist mein Thema? Was ist meine Aufgabe? Wer wartet auf mich? Vielleicht bist du mitten im Leben, du bist mitten im Berufsleben, du bist schon einen Weg des Lebens gegangen und jetzt stehst du da und fragst dich, ja, ich habe einiges erreicht, es ist einiges gut gelaufen, aber die Frage ist, was ist jetzt so mit der zweiten Hälfte des Lebens? Ja? Geht das alles jetzt noch so weiter oder gibt es da nochmal eine Veränderung? Kommt da nochmal was Neues? Kann ich das nochmal ganz weit machen, meinen Fokus und schauen, was da noch ist? Oder vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo eigentlich dein Berufsleben, so wie wir es menschlich sehen, hinter dir liegt. Du bist pensioniert und jetzt hast du noch eine weitere Phase des Lebens vor dir. Und die Bibel sagt, der Mensch wird 120 Jahre alt. Ja? Also wenn du mit 65 pensioniert wirst, dann hast du noch 55 Jahre zu leben. Ja? Und dann ist es wie Mose, dann fällst du tot um. Also es ist nicht so, dass wir den Rest des Lebens dann nur noch krank sind. Ja? Vielleicht ist das dein Thema, dass du sagst, was mache ich jetzt mit der Zeit? Ja? Du hast eine ganz große Chance, weil du vielleicht dich nicht mehr so sehr darum kümmern musst, dass das Geld noch reinkommt, weil das kommt. Und du hast einfach Zeit. Gibt es da etwas für dich? Bei mir war es der Herbst 2002. Herbst 2002, da war ich ein Jahr nach dem Diplom. Ich habe in Zürich gewohnt und gearbeitet. Und was war im Herbst 2002? Es war die Zeit, wo der 11. September gerade durch war. Also so etwa ein Jahr war das gerade vorbei und die Welt hatte sich verändert. Man spürte jetzt, was eigentlich dieses Ereignis, der 11. September, für Folgen hatte. Nicht nur, dass wir jetzt plötzlich im Krieg gegen den Terror waren, aber man spürte, wie Persönlichkeitsrechte eingeschränkt wurden. Und wie die Menschen anfingen zu begreifen, dass eine neue Epoche begann. Gleichzeitig in Deutschland gab es auch eine ziemliche Katastrophe, weil, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab bei uns immer den Helmut Kohl und es kam plötzlich raus, dass er seine ganze Politik finanziert hatte mit Geldern von Leuten, deren Namen er nicht nennen wollte. Es war natürlich illegal, aber er hat gesagt, ich mach's nicht, ich habe mein Ehrenwort gegeben. Und ich selber war auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sozusagen aus der Uni ins Berufsleben kam. Und was ich da sah, das hatte so gar nichts mit dem zu tun, was ich vorher kannte. Vorher habe ich wirklich eher so auf der Sonnenseite des Lebens gelebt. Es lief alles prima. Ja, ich hatte eigentlich keine Probleme. An der ETH hat man auch alles getan, um uns das Leben einfach zu machen. Nicht, dass wir nicht hätten arbeiten müssen, aber es wurde doch, und wir wurden so ziemlich in Watte gepackt. Und jetzt kam ich ins Berufsleben in Zürich. Wir haben damals das Hagenholz-Hochhaus gebaut, den Sunrise Tower. Und das Projekt war so dermaßen in der Krise und es war einfach ein totaler Albtraum. Es ging nur noch mit Rechtsanwälten und so weiter und so weiter. Und ich habe gedacht, oh weia, wenn das jetzt die nächsten 35 Jahre so aussieht, im Berufsleben zu stehen, und wenn zusätzlich man noch nicht mehr den Politikern vertrauen kann, und wenn wir zusätzlich, und ich hatte dummerweise dann auch so ein paar Bücher über Verschwörungstheorien gelesen, was ich nebenbei bemerkt niemandem empfehlen würde, weil es dich nur runterzieht und depressiv macht. Jedenfalls, wenn das der Ausblick ist für die nächsten 35 Jahre, dann will ich eigentlich gar nicht leben. Und ich sage euch, wenn heute mir jemand sagt, ich habe eine Depression, dann weiß ich, was das bedeutet. Ich wünsche die Zeit niemandem, aber rückblickend kann ich sagen, es ist ein Segen, weil es ist gut, wenn man so eine Zeit mal durchgemacht hat. Die Bibel sagt, geh lieber in das Haus, wo geweint wird, als in das Haus, wo man fröhlich ist. Aber das ist nicht das Ende gewesen. Auch wenn ich damals dachte, ich sehe nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Ja? Ich hatte dafür kein Rezept. Es hat in meinem Leben die Chance gegeben, eben wirklich nochmal alles aufzumachen. Zu sagen, eigentlich bin ich mit dem, was ich bisher dachte, Karriere, ETH Zürich, muss man wissen, ist für Architekten eigentlich das Höchste, wo man studieren kann in Europa, ja. Also der Karriereweg, alles, was ich vorher hatte, kam zu einem abrupten Ende. Es sah aus, als hätte ich alles falsch gemacht. Und so an dem Punkt war ich, dachte, ich habe es falsch gemacht. Aber ich kann es ja nicht nochmal machen. Die Zeit ist vorbei. Ich war 30, ich dachte, wow, jetzt bin ich 30. Ja? Als ich in die Uni reingegangen bin, war ich nur 20. Also nee, so lange habe ich nicht studiert. Aber also man merkt ja nicht, wie die Zeit vergeht. Ja? Man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Und plötzlich merkt man wird älter. Vielleicht ist das deine Erfahrung, vielleicht ist das der Punkt, an dem du gerade stehst. Ich habe in der Zeit nur ein Gebet gebetet. Ich konnte auch nicht mehr beten. Ich war so zerstört eigentlich. Und ich habe nur noch eine Sache gebetet. Ich habe gesagt, Herr, schenk mir eine Vision für mein Leben. Was soll ich mit meinem Leben machen? Eine Sache wurde mir bewusst. Ein menschliches Leben hat einen unglaublichen Wert. Wir sagen das oft. Aber jemand hat mal gesagt, der Wert eines Menschen wird offenbar, wenn er auf dem richtigen Weg auf das wahre Ziel zugeht. Der Wert eines Menschen wird dann offenbar, wenn er auf dem richtigen Weg auf das wahre Ziel zugeht. Mir wurde bewusst, ich habe diese Lebensjahre und ich kann diese Lebensjahre dafür einsetzen, dass eine Idee, etwas, was wahr ist, ein Stück weiterkommt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ist diese Idee? Was ist das, wofür es sich lohnt, zu leben und zu sterben? Denn ob eine Sache wirklich wahr ist, ob sie stimmt, merkt man erst dann, wenn es jemanden gibt, der bereit ist, dafür zu sterben. Der bereit ist, all das, was er haben könnte, hinter sich zu lassen und klein zu werden und zu sagen, ich lebe jetzt für die Idee, weil sie wahr ist, weil es stimmt und weil sie leben muss. Und es ist das, was Jesus gemacht hat. Wenn die Bibel sagt, der alles im Himmel hatte,
entäußerte sich selbst, hat das alles zurückgelassen und kam auf diese Welt, um zu sterben für die Menschen. Und ich habe gesagt, Herr, was ist es? Was ist es, wofür es sich lohnt, zu leben und zu sterben? Als ich hierher kam, habe ich im Flugzeug dieses Magazin gelesen, dieses Lufthansa-Magazin. Und da war ein Artikel über Philipp Stark. Ich weiß nicht, wer Philipp Stark kennt. Es ist eigentlich der Designer unserer Zeit. Jeder hat zu Hause Sachen von Philipp Stark, vom Eierbecher bis zur Yacht für Steve Jobs, die er gerade gemacht hat für 100 Millionen Dollar. Ja? Philipp Stark hat alles geschafft im Leben, was ein Mensch schaffen kann. Und er wurde gefragt in dem Interview, was würdest du jemandem raten, der 18 Jahre alt ist? Interessante Frage. Ich frage immer Leute, die irgendwas erreicht haben, die groß sind, frage ich immer, was würdest du jemandem erraten, der ganz am Anfang steht, der alles noch vor sich hat? Wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagte grundsätzlich, mir ging es immer darum, neue und gute Ideen zu haben, um das Leben der Menschen zu verbessern. So hat er seine ganze Arbeit gesehen als Designer. Aber er sagte jetzt, ich würde mir wahrscheinlich raten, mir ein Betätigungsfeld zu suchen, auf dem ich Menschen wirklich helfen kann. Wirklich helfen. Und das war mein Thema auch. Architektur ist eigentlich eine Religion. So wie wir es an der ETH lernen, Architektur ist der Weg, wie wir die Gesellschaft verbessern. Über das bessere Haus, die bessere Stadt, das bessere Design, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Und ich war an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, eigentlich ist das nicht das, was dem Menschen wirklich hilft. Weil es gibt glückliche Menschen in ganz schrecklichen Häusern und ich habe in meinem Leben auch wunderschöne Häuser gesehen mit Menschen, die total verzweifelt waren. Und deswegen, und plötzlich hatte dieser Gedanke, Architekt zu werden und tolle Sachen zu bauen, überhaupt keinen Glanz mehr. Sondern ich wollte das machen, was er hier gesagt hat. Menschen wirklich helfen. Weil das ist das, was bleibt, wenn alles andere geht. Aber was macht man? Ja, man steht in Zürich, man hat diese ganze Absicherung, man hat das Geld auf dem Konto, man hat die Erwartungen natürlich auch, die in einen gestellt werden. Und jetzt plötzlich einen anderen Weg gehen? Zu der Zeit kam mir ein Zitat in die Finger. Dort hieß es, im Wald zwei Wege boten sich mir dar. Und ich nahm den, der weniger betreten war. Und dies veränderte mein Leben. Ich bin tatsächlich in die Wälder gegangen. Ich habe damals in Zürich gelebt und ich liebte die Stadt. Ich weiß noch, wie ich eines Sommers am See liege und sage, ich möchte hier nie wieder weg. Ich dachte, es könnte nicht besser sein. Zürich hatte einfach alles, was es braucht. Ja, gut, Luzern und Zürich, weiß jetzt nicht, wie da die Befindlichkeiten sind. Ich kann es leider nur über Zürich sagen, aber ich habe das Gefühl, Luzern ist da sehr ähnlich. Es ist einfach alles da. Alles da, was man sich wünscht. Kultur, Kino, Nahverkehr. Ich habe damals mein Auto ohne weiteres verkauft, bin nur noch mit Bus gefahren. Es ist alles perfekt. Ich habe gesagt, ich will hier nie wieder weg. Und dann kam der, und ich habe dazu noch an der ETH gearbeitet im Bereich Städtebauforschung. Wir haben darüber geforscht, wie die Stadt Zürich sich weiterentwickeln kann. Ja? Agglomeration Zürich. Und plötzlich kommt der Gedanke in mein Leben und Gott ist ja jetzt dabei, mir den zu zeigen, eine neue Vision zu geben für mein Leben. Ja? Und plötzlich kommt der Gedanke, geh aufs Land. Geh aufs Land. Jemand anderes hat mal gesagt, ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohl überlegt leben. Intensiv leben wollte ich, das mag das Leben in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht Leben war, damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hätte. Ich ging in die Wälder damals, ich ging nach Portugal. Ist eigentlich egal, wo es war, aber bei mir war es Portugal. Und dort auf dem Land hatte ich die Gelegenheit, all das zu hinterfragen, was ich bis dahin kannte. Und es war ein ziemlicher Schritt. Ich weiß noch, ich bin damals, habe mich abgemeldet in Zürich. Und jeder, der aus Deutschland kommt, für den ist es eigentlich immer wichtig, dass man sich eben nicht abmeldet, weil man eben, erst kriegt man die A und die B und dann die C und dann kriegt man den Schweizer Pass, ja, wenn man will. Ich habe mich abgemeldet. Ich habe mich von den Sozialversicherungen sogar damals abgemeldet, ja. Und da, gut, für einen jungen Menschen ist das okay, ja, aber für meine Eltern war das eine Katastrophe, ja. Man hat ja auch immer noch Familie, ja. Aber trotzdem, ich hatte mein Leben noch einmal ganz offen. Und jetzt hat Gott angefangen, mir zu zeigen, warum eigentlich Landleben so wichtig ist. Und ich fing an zu begreifen, was da für Schätze in der Natur liegen, in einem Leben mit der Natur. Ich fing an zu begreifen, was es bedeutet, wenn man das eigene Essen in der Erde anbaut und erntet und isst. Ich fing an zu begreifen, wie überall in der Natur, und wir haben es gestern in dem Vortrag gehört, Gleichnisse für uns bereit liegen. Ellen White sagte mal, wenn wir in der Natur sind, werden wir unmerklich verwandelt, wir werden verändert in das Ebenbild Gottes. Das Leben in der Natur hat für mich eine völlig neue Qualität bekommen. Aber dieses Landleben, das war nicht das einzige neue Element, was in mein Leben kam. Ich habe ja bis dahin eigentlich so einen Schreibtischjob gehabt. Und weil ich einen Schreibtischjob hatte, bin ich dann danach immer ins Holmes Place gegangen, ja, im Jelmoli, das weiß ich noch, dreimal die Woche. Und habe dann da auf dem Fahrrad geradelt und all die Übungen gemacht und so weiter. Also eigentlich irre. Und ich habe mir immer gesagt, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja? Ich fing an zu begreifen, was für einen Sinn und was für eine positive Auswirkung für körperliche, nützliche Arbeit hat. Ich begann zu begreifen, was eigentlich Erziehung meint. Wahre Erziehung. Ich bin ja nun wirklich durchs weltliche Erziehungssystem durchgegangen. Aber zu begreifen, dass es eigentlich anders gedacht war, dass Erziehung etwas war, was den ganzen Menschen betrifft, was nicht nur den Geist entwickelt, sondern auch die Seele und den Körper. Und wie das mit Kindern sein kann, wie Kinder zur Lebensreife geführt werden. Das fand ich ein fantastisches Thema, faszinierend, weil die Zeit, die wir in Schulen verbringen, die haben wir nur einmal im Leben. Die haben wir nur einmal. Und was wir in dieser Zeit machen, was wir in dieser Zeit unseren Kindern mitgeben, das prägt sie nicht nur für dieses Leben, sondern es prägt sie für die Ewigkeit, weil es darüber entscheidet, welche Prinzipien sie in ihrem Leben umsetzen werden. Ich begann zu begreifen, dass es da einen Plan gibt für Gesundheit, dass Gesundheit nichts ist, was zufällig zu mir kommt, was schicksalhaft zu mir kommt, sondern was eine Folge ist von einem Lebensstil. Und ich begann auch zu begreifen, was es eigentlich heißt, wenn Gott sein Gesetz in mein Herz schreibt. Denn eins war auch klar, meine Beziehung zu Gott in der Zeit, die war eigentlich auch in der Krise. Ich hatte zum ersten Mal eine Zeit, wo ich nicht mehr in die Gemeinde gegangen bin. Weil ich gedacht habe, das passt, ich weiß nicht mehr, das hat mir nichts mehr gegeben. Oder ich hatte das Gefühl, ich kann auch nichts geben. Ich wusste nicht, was das Problem war, aber ich hatte selber keine Lösung. Und deswegen habe ich niemanden Vorwurf machen können, weil ich wusste es ja selber nicht besser. Ich habe mich gefragt, warum wächst diese Gemeinde nicht, die Krami? Ich war Missionsleiter, ich war im Ausschuss, ja? Warum passiert hier nichts? Wir rennen auf jedes Seminar, wir machen alles mit, was es gibt, alle Netveranstaltungen, alles, was wir sonst noch haben, und die Gemeinde wächst nicht. Was ist es? Was ist es? Ich wusste es nicht. Das Wichtigste in dieser Zeit war wirklich, dass ich eine persönliche Beziehung mit Gott gefunden habe, dass ich Gott erlebt habe. In diesem Projekt, was wir da gemacht haben, wir haben ein Gesundheitszentrum aufgebaut und gestartet, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich aus meiner Komfortzone herausgekommen. Und das ist das, was ich auch danach jedem geraten habe. Wenn du wirklich in deinem Leben eine neue Dimension erleben willst, dann musst du einmal aus deiner Komfortzone herausgehen. Du musst dich in eine Situation begeben, wo die nächste Stunde, der nächste Tag nicht vorhersehbar ist, wo du nicht weißt, was morgen kommt, wo du nicht weißt, wo deine Sicherheit herkommt. Du musst erleben, dass es Gott gibt, der dich hindurchträgt. Und wir haben mit dem Projekt so eine Phase damals gehabt, wo wir dachten, jetzt ist alles aus. Und wirklich um Mitternacht, wenn es am dunkelsten war für unser Projekt, da kam die Befreiung. Und ich sage euch, diese Erfahrung hat mir eine solche Kraft gegeben für mein Leben danach, dass ich danach wirklich wusste, wie Gott ist. Nun, diese ganzen Elemente, die ich da kennengelernt habe, dachte ich dann, das ist ja schön und gut. Aber was ist damit? Wo kommt das eigentlich her und welche Bedeutung hat das jetzt? Eigentlich ist das genau das, was Gott am Anfang den Menschen gegeben hat als ihr ideales Lebensumfeld. Wir haben ja immer, als Architekten fragen wir uns ja immer, was ist das Ideale? Ich habe mich damals gefragt, was ist der ideale Beruf? Was wäre denn der perfekte Beruf, der genau zum Menschen passt, der alles abdeckt, wo man also auch wirklich glücklich ist am Ende? Was wäre das Ideal? Arzt kann man sagen, ja, aber Arzt, ja, oder was ist das Ideale? Sorry, ich habe es nicht gehört hiervon. Musiker, ja. Gärtner. Wisst ihr, es gibt einen Beruf. Ist ja immer gut, wenn man fragt, wie war es denn am Anfang? Es gibt einen Beruf, den hat Gott am Anfang der Welt in der Schöpfung mitgeschaffen. Genau, das ist der Gärtner, der Farmer, der Landwirt. Es ist so, schaut in eure Bibel. Welche Aufgabe gibt Gott den Menschen? Er sagt zu ihnen, hier ist eure Erde, bebaut und bewahrt sie. Das ist der Beruf, den er den Menschen gegeben hat. Architekt nicht, ja? Die erste Stadt hat Kain gebaut, ja? Kurz nachdem er seinen Bruder erschlagen hat. Gärtner. Und was war das ideale Lebensumfeld? Welches Lebensumfeld hat Gott dem Menschen denn gegeben, nachdem er ihn geschaffen hat? Das Landleben. Ihr Geschwister, das scheint so offensichtlich, aber ich habe es einfach 30 Jahre lang nicht gesehen. Ja? Und ich sage euch, wisst ihr, warum ich es nicht gesehen habe? Und das war eigentlich der größte Schock meines Lebens. Ich bin Adventistenkind. Ich bin in diese Gemeinde geboren. Ich habe alles mitgemacht. Ich war Jugendleiter mit 15, Heimatmissionsleiter. Alles habe ich mitgemacht. Aber wisst ihr, was ich nicht gelesen habe? Ich habe nie Ellen White gelesen. Und ich sage euch, es ist tragisch. Es ist wirklich tragisch. Ich habe, bis ich 30 wurde, nicht Ellen White gelesen, kein einziges Buch. Ich habe nicht eine einzige Predigt gehört bis dahin, wo jemand was von Ellen White erzählt hätte. Die Bücher waren bei uns original verschweißt zu Hause im Bücherregal. Und bei der Krami im Keller, ja. Bis jemand gesagt hat, schmeiß die ins Altpapier. Du bist ja Missionsleiter, ich war zuständig für den Schrank. Ich habe es nicht gelesen, weil ich nicht wusste, was da drin steht. Ich wusste nicht, dass da was drin steht, was vielleicht die Antwort ist. Aber da steht's drin. Buch Erziehung, steht alles drin. Alles steht drin, Leute. Alles steht drin. Und da stand es auch drin. Das ideale Lebensumfeld für den Menschen war der Garten damals, die Natur. Was hat der Mensch getan? Adam und Eva haben deswegen ewig gelebt, nicht weil sie einfach automatisch ewig gelebt haben, sondern weil sie in einem Garten lebten, und weil sie diese Ernährung hatten. Wenn wir uns fragen, was ist eigentlich die perfekte Ernährung, wir können so weitermachen. Perfekte Ernährung, schauen wir, wie es am Anfang war. Was hat Gott denn den Menschen zu essen gegeben, nachdem er sie geschaffen hat? Die hatten keine Mangelerscheinungen mit der Ernährung im Paradies. Und weil sie so lebten, weil sie Gott hatten, der sie unterrichtete. Das war nämlich auch die wahre Erziehung finden wir auch schon im Paradies. Wir sehen die Verbindung zwischen körperlicher Arbeit und geistiger Arbeit. Wir sehen, dass Gott der Lehrer ist. Wir sehen, dass die Natur das Unterrichtsbuch ist. Weil sie das alles hatten, konnten sie auch den Charakter Gottes vollständig widerspiegeln. Weil sie das hatten. Es ist deswegen nicht überraschend, dass Gott seitdem, nach dem Sündenfall, immer wieder diese gleichen Elemente gebraucht hat, um die Menschen zurückzuführen zum Original, um sie zurückzuführen dahin, dass sie wieder seinen Charakter widerspiegeln können. Und das ist das, was ich dann angefangen habe zu studieren und was eben auch in dem Buch drin ist. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen Mose. Mose, wir haben die totale Krise. Das Volk Gottes seit 400 Jahren in einem heidnischen Volk, in Ägypten. Ellen White schreibt, es war an dem Punkt, dass das Volk Israel beinahe alles vergessen hat, was Gott ihnen einst gegeben hat. Die hatten kein Internet, die hatten keinen Computer, die hatten keine Bücher. Die haben das von weiter gesagt, ja. Und sie waren an einem Punkt, wo es fast keiner mehr wusste. Was macht Gott jetzt, um dieses Volk, sein Volk, wieder zurückzuführen dahin, dass sie sein Ebenbild sind? Und wir finden die gleichen Elemente. Das erste Element ist, er führt sie aufs Land, in die Wüste. Ja, Laubhüttenfest und dann raus in die Wüste. Raus aus den ganzen tollen Städten von Ägypten. Und das war unbequem teilweise. Sie kamen aus ihrer Komfortzone raus. Was ist der zweite Schritt? Gibt ihr eine neue Ernährung. Ja, weg von den Fleischtöpfen Ägyptens, Manna vom Himmel. Der dritte Schritt, er erneuert das Erziehungssystem. Diese ganze, alles, was da in der Wüste passierte, war wie eine Schule für die Kinder. Die Kinder lernten, aber sie hatten auch praktischen Unterricht. Sie haben die ganzen Handwerke praktiziert. Dann haben sie am Ende die Stiftshütte gebaut. Ja? Sie haben sich körperlich betätigt. Sie waren auf der Wanderschaft, sie lebten draußen. Und als Gott sie so vorbereitet hatte, erst dann, was kommt dann? Dann gibt er ihnen wieder sein Gesetz. Und er sagt, ich will dieses Gesetz in euer Herz schreiben. Dass das nicht etwas ist, wo ihr nachschlagen müsst, wo ihr sagt, oh, ich schaff's immer nicht und so. Nein, es war in sie hineingeschrieben. Und sie lebten es, das war der Sinn. Und Mose, der übrigens das Gleiche durchmachte. Ja, Mose musste 40 Jahre zu Jethro in die Schafe hüten, um all das zu verlernen, was er in den Schulen von Ägypten gelernt hatte. 40 Jahre. Und er musste raus in die Natur, er musste die Lektionen in der Natur lernen, er musste lernen, dass es nicht darum geht, jemanden zu töten, wenn er nicht spurt, so wie er mit dem Ägypter gemacht hatte, sondern er musste lernen, sanftmütig zu sein. Und dann fand Gott ihn bereit, das Volk zu führen. Und dieser Mose am Ende seines Lebens sagt, Herr, nimm lieber mein Leben als das Leben des Volkes. Er war bereit, sein Leben für das Volk zu lassen. Er war ein Typus für Christus. Der Charakter Christi war in ihm vollständig wiederhergestellt. Und deswegen sagte Gott, du musst nicht ins irdische Kanaan, ich nehme dich direkt in den Himmel. Wir wissen, Mose ist im Himmel. Das war Gottes Weg mit Israel. All die fünf Elemente waren da. Und jetzt können wir weitergehen. Wir können uns fragen, wie war das denn bei Jesus? Der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Und ihr könnt es studieren. Ihr findet alle fünf Elemente auch bei Jesus. Und wir gehen weiter durch die Geschichte. Wir schauen, wie ist es bei den Aposteln gewesen? Haben die danach gelebt? Auch all diese fünf Elemente da bei den Aposteln. Und jetzt kommen wir weiter in die Geschichte. Und wir haben wieder einen Punkt, wo wir eine Krise haben. Wir haben einen Punkt, wo ein Heilsabschnitt zu Ende geht. Und das war auch immer ganz entscheidend. Es war immer eine Zeit des Gerichtes auch. Und wir kommen zur Adventbewegung. Und Geschwister, uns sind die gleichen Elemente in die Adventbewegung gegeben, die wir hatten im Paradies, bei Mose, bei Jesus, bei den Aposteln. Und wie ich gesagt habe, ihr findet es alles aufgeschrieben. Wenn ihr es in der Bibel studiert, wenn ihr es bei Ellen White lest, es ist alles da. Wir haben die Gesundheitsbotschaft bekommen. Und das brauche ich euch nicht zu erzählen, das wisst ihr alle. Wir haben die Erziehungsbotschaft bekommen. Wir haben die Landlebenbotschaft bekommen. Wenn ihr lest, seit 1884 sagt Ellen White, verlasst die Städte, zieht aufs Land. Es kommt eine Zeit, wenn das Sonntagsgesetz kommt, wo ihr verloren sein werdet in der Stadt. Wo ihr nicht mehr kaufen und verkaufen könnt, wo ihr von dem leben werdet, was ihr selber anbaut. Sie sagt, die Zeit kommt. Sie sagt, verlasst die Städte, zieht aufs Land, weil es in der Stadt 10-mal schwieriger ist, eure Kinder zu erziehen als auf dem Land, weil so viele Einflüsse da sind. Sie sagt, verlasst die Städte, zieht aufs Land, weil das Leben auf dem Lande euch in der Charakterveränderung unterstützt. Ellen White schreibt so viel über Erziehung. Sie schreibt so viel über die Frage, wie kann es passieren, dass der Charakter Gottes in mir wiederhergestellt werden kann. Die ersten Adventisten haben die Welt verändert. Sie waren der Welt voraus. Kellogg hat immer gesagt, wenn irgendein neuer Trend kommt, ich schaue erst, was die Prophetin dazu sagt. Wenn die Prophetin das abdeckt mit ihren Schriften, habe ich es gemacht. Wenn nicht, habe ich es sein gelassen. Und er war der Welt immer 5 Jahre voraus. Wir waren die führende gesellschaftliche Gruppe in der Welt, was die ganzen Themen anging, was Erziehung anging, was Medizin anging, was Lebensstil anging. Adventisten sind heute noch die Gruppe, die immer gebraucht wird, wenn es um Gesundheitsstudien geht. All das könnten wir haben. Wir könnten, wenn wir es vergleichen, zur gleichen Zeit wie Ellen White kommt eine andere Person hoch. Und ihr Schweizer, ihr kennt sie sehr gut. Das ist Rudolf Steiner. Rudolf Steiner war der Gegenentwurf zu Ellen White. Die haben zur gleichen Zeit gelebt. Rudolf Steiner hat 300 Bücher geschrieben. Ellen White hat über 100.000 Seiten geschrieben. Das Werk von Steiner ist faszinierend. Aber es beruht auf der ganzen Lehre der Reinkarnation. Aber alles andere hat er richtig. Er hat das Landleben. Ja, Demeter. Demeter ist die führende Biomarke in Deutschland. Demeter ist größer als alle anderen. Sind die teuersten, aber sie haben einen Riesenerfolg. Das ist der Erfolg, den wir Adventisten hätten haben können. Ja? Sie haben das Erziehungswesen, die Waldorfschulen. Die hohen Politiker in Deutschland schicken ihre Kinder auf die Waldorfschulen, weil sie sagen, das ist ein super System. Das ist besser als jedes weltliche Schulsystem. Das ist das, was wir haben können. Wir haben eine Schule in Deutschland, ein Gymnasium. Ja, ihr habt eine Schule in Zürich. Ja, wisst ihr, wie viele Waldorfschulen es gibt? Das Volk Gottes könnte an der Spitze stehen, könnte der Kopf sein und nicht der Schwanz, wenn wir das gemacht hätten, was Ellen White sagt. Und die Anthroposophen haben Medizin, Homöopathie. Ja, das ist der Entwurf, den sie haben. Was könnten wir haben? Wir haben New Start, die Verbindung zwischen Lebensstil und Gesundheit. Wir können damit an der Spitze stehen. Heute macht die Welt uns das vor, ja? Versteht ihr, Gott wollte, dass sein Volk eine Bedeutung hat, wie zur damaligen Zeit, wie das Volk Israel in der Wüste, sollte das Volk Gottes dastehen und die Heidenvölker sollten dazukommen, wie es heißt, 7 Heiden werden einen Israeliten anfassen und sagen, wir wollen mit dir gehen, weil wir sehen, dass ihr einen großen Gott habt, der in eurer Mitte lebt. Geschwister, ich hatte gebetet, Herr, gib mir eine Vision für mein Leben. Was soll ich tun mit meinem Leben? In der Zeit, wo ich im Wald war, in der Natur und diese Sachen entdeckt habe, hatte ich Zeit zu überlegen, ja, wie bringe ich mich jetzt da ein? Ich bin Architekt, ja, ich kann nicht nochmal neu studieren. Heute würde ich wahrscheinlich organischen Landbau studieren, ja. Euch da oben kann ich empfehlen, wer noch entscheiden kann. Ist kein typischer Adventistenberuf, weil da wird man schmutzig, kann man nicht so rumrennen den ganzen Tag. Aber es ist perfekt. Du bist unabhängig. Heute, wir haben ökonomische Krise, ja? Ich sage euch, die Leute, die heute eine Landwirtschaft haben, die sagen, ja gut, da kann ja die Welt zehnmal, das Finanzsystem zehnmal zerbrechen. Davon muss ich nicht hungern. Ja? Perfekt. Und im ZDF sagt der Chefredakteur von Finanztest, wird gefragt, wo sollen wir heute noch investieren? Sagt, ja, also Aktien, ja gut, im Moment sind Aktien ja sehr en vogue in Deutschland, aber Aktien, Rentenpapiere, Gold ist auch nicht so gut. Ja, eigentlich muss man wissen, dass in der Krise wäre es am besten, wenn man einen Bauernhof hat. Und das Gleiche habe ich an verschiedenen Stellen gelesen. Ja? Warren Buffett schreibt Handelsblatt, ja, das Beste wäre, wenn man einen Bauernhof kaufen würde. Und ich sage dir, die Leute haben Bauernhöfe. All diese Leute haben ihre Farm. Ja, die sind ja nicht dumm, die wissen ja viel mehr, was läuft, ja. So, aber hier stehe ich bin Architekt, ja. Wisst ihr, von da an, wir treffen Entscheidungen jeden Tag. Und ich kann jeden Tag, wenn ich meine Entscheidungen fälle, mir diesen Blueprint und all das zusammen, diese 5 Punkte, die Gott immer wieder benutzt, ist wie ein Blueprint, wie ein Masterplan. Und mit jeder Entscheidung, die ich jetzt fälle, gleiche ich sie ab damit. Wie kann ich dem ein Stückchen näher kommen mit den anderen Umständen, die ich um mich herum gerade habe? Ich kann das fängt im Supermarkt an, wenn ich einkaufen gehe. Es geht um die Frage, wie komme ich durch meinen Tag, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett. Es geht zu dem Punkt, wo verbringe ich meine Ferien oder wie nutze ich Zeit, die ich habe, was lerne ich, ja? Kann ich noch an Orte gehen, wo ich mehr lernen kann? Kann ich mein Wissen verbreitern, das ich jetzt im Moment vielleicht noch nicht habe? Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen und zu forschen, was Gott uns gegeben hat. Ich sage euch, ich habe zum ersten Mal damals begriffen, was Adventismus eigentlich bedeutet. Was für eine Tiefe unser Glaube hat. Was für eine Qualität. Wenn ihr das lest, das hat eine unglaubliche Schönheit. Diese ganzen Texte über Erziehung, über Landleben. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Und also es geht mir nicht darum, hier Werbung zu machen. Die sind sowieso fast ausverkauft. Aber aus dem Grund habe ich das hier reingeschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte es den Leuten einfach machen, dass sie in kurzer Zeit das lesen können, wo ich jetzt 10 Jahre gesammelt habe, wo ich 10 Jahre gebraucht habe, um das zu lernen. Aber die Zeit haben wir ja nicht immer. Ja? Es ist einfach schön. Es ist ein wunderschöner Plan. Macht euer Leben nochmal auf. Fangt an zu lesen. Wenn ihr ein Wochenende habt, fahrt mal, schaut euch, besucht Leute, die so leben, die solche Projekte umgesetzt haben. Und dann nehmt es mit in euren Alltag und im Kleinen beginnt, Veränderungen durchzusetzen. Und so wie Gott die Tür öffnet, so geht weiter voran. Er wird immer Licht werfen auf den nächsten Schritt. Ich wusste damals nicht, wo das hinführt. Ich saß da in Portugal, ja. Ich dachte, Herr, wo führt das denn hin? Und wenn ich mir die Frage nicht gestellt habe, dann haben es meine Eltern gefragt, ja. Immer Weihnachten. Ja, Weihnachten ist man ja doch zu Hause und dann kommt immer am letzten Tag, bevor man abreist, am Abend, sitzt man so zusammen und dann kommt die Frage, ja, und was kommt jetzt? Wie geht das weiter? Wie geht das weiter? Ihr seht nicht das Ende. Ja, ihr wisst nicht, wo es hinführt, aber geht, soweit ihr Licht seht. Ein letztes. Als ich das alles gesehen hatte, hatte ich 6 Linien. Ich dachte, 6 ist keine schöne Zahl. Wo 6 ist, da ist noch ein 7. Ich habe mich gefragt, wo ist die 7. Linie? Wo ist das 7. Mal? Oder wo ist das letzte Mal, dass Gott seinen Blueprint umsetzt? Und dann habe ich es gefunden. Aber Gott hat es gezeigt. Und es kam über den Vers, wo es heißt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sie werden Häuser bauen und auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Jesaja 65. Ellen White kommentiert dazu in Propheten und Könige, auf der neuen Erde werden die Erlösten den gleichen Beschäftigungen und Vergnügungen nachgehen, die am Anfang der Welt Adam und Eva Freude gemacht haben. Das Leben aus Edem wird wiedergelebt werden, das Leben im Garten und auf dem Feld. Und da ist mir bewusst, Geschwister, wir bereiten uns vor auf ein Leben in der Ewigkeit. Und das Leben sieht so aus, wie es uns dargestellt wird. Es wird ein Leben sein, das wieder so sein wird wie am Anfang. Geschwister, wenn ich Gartenarbeit hasse, habe ich ein Problem im Himmel, ja? Habe ich ein Problem, weil das ist das, was wir da machen werden. Und es stimmt auch, Gott verändert nicht meinen Charakter. Ich werde nicht Gehirn gewaschen, wenn ich in den Himmel komme. Ich werde jetzt, bereite ich mich vor auf den Himmel. Das, was mir jetzt wichtig ist, kostbar ist, das ist das, was, das sollte doch das sein, was auch im Himmel kostbar ist, ja? Wenn ich jetzt Kinofreak bin, ist gut. Aber dann wird mir im Himmel vielleicht was fehlen. Und nichts gegen Kino, ja? Aber ich fing an nachzudenken. Sie schreibt weiter, die Engel sind Arbeiter. Ja? Wir fragen manchmal, was machen wir im Himmel eigentlich? Die Engel sind Arbeiter. Sie dienen Gott und den Menschenkindern. Die faulen Diener, die sich freuen auf einen Himmel der Inaktivität, haben eine falsche Vorstellung, schreibt sie. Oder wahre Erziehung. Auch das haben wir im Himmel. Sie sagt, wir müssen hier auf der Erde eine Erziehung genießen, die uns in die Lage versetzt, mit Gott durch alle Ewigkeit zu leben. Die Ausbildung, die wir hier beginnen, wird vervollkommnet werden im Himmel. Wir kommen nur in eine höhere Klasse. seht ihr, es hängt alles zusammen. Und das Gesetz Gottes, wird es in unser Herz geschrieben sein im Himmel? Sie sagt, wenn wir die Welt lieben im Leben Jesu, wie er sie geliebt hat, dann ist seine Mission für uns erfüllt. Wir sind bereit für den Himmel, denn wir haben den Himmel in unserem Herz. Versteht ihr, das ist Gottes Plan, dass sein Volk den Himmel, die Prinzipien seines Reiches im Herzen drin trägt. Dass er sagen kann, kommt heim, ihr Erlösten, ererbet das Reich. Seid keine Fremden im Himmel. Ich lade euch ein, dass ihr über diese Dinge nachdenkt. Mein Leben haben sie verändert. Ich kann sie euch nur empfehlen. Und es ist nichts, was wir jetzt in der letzten Zeit uns ausdenken, wo wir sagen, es ist jetzt noch ein neuer Trend oder so, sondern es ist Gottes ewiger Blueprint von Anfang der Welt an bis in die Ewigkeit. Gott segne euch. Amen. Vater im Himmel, Herr, wir können nur staunen, was du dieser Gemeinde gegeben hast. Vater, wir sehen, dass du Antworten gegeben hast auf Fragen, die Menschen um uns herum stellen. Vater, es sind die Fragen, die wir auch selber in uns tragen. Vater, gib, dass sich für jeden Einzelnen von uns hier Möglichkeiten eröffnen, weiter zu studieren, zu forschen. Herr, stell uns diese Dinge in unser Leben. Gib, dass wir anfangen zu verstehen, was du dieser Gemeinde, deinem Volk, noch einmal gegeben hast. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde hier in Luzern segnest, dass du vor ihnen einen Weg aufmachst, dass du eine Tür öffnest, die niemand schließen kann, dass diese Gemeinde wächst, innerlich und äußerlich, dass du hinzuführst die, die vorbereitet sind, Herr, dass sie hier eine Heimat finden und ein Volk, mit dem gemeinsam sie arbeiten können und dein Werk vollenden. Ich bitte dich für Asi-Schweiz, dass du ihnen die Weisheit gibst und die Mittel, dieses Werk zu unterstützen, dass du sie gebrauchst, um Geschwister auszubilden, zu motivieren und dass du durch sie ein Werk tust in diesem Land. Vater, ich bitte dich besonders für die Kinder und Jugendlichen in dieser Gemeinde. Vater, sie gehen in eine Welt hinaus, die ja nicht unbedingt auf sie wartet, Herr. Eine Welt, die neu geschaffen werden muss für jeden Einzelnen von ihnen, die sie schaffen müssen. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen die richtigen Prinzipien vor Augen führst, dass sie weise Entscheidungen fällen, Herr. Und bewahre sie davor, Dinge zu entscheiden, die sie nicht wieder rückgängig machen können. Herr, und so bitten wir dich, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.